die Vielfalt wirklich leben wollen.
Für die, die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen.
Für die, die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen.
Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann.
Für die, die miteinander statt gegeneinander arbeiten wollen.
Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen.
Für das ganze Radiversum.
Für dich.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Radiversum, dem Diversity-Podcast der Deutschen Röntgengesellschaft. Heute wollen wir uns noch einmal mit einem unserer Herzensthemen, Führung im Wandel, beschäftigen. Unser Gesprächspartner ist wieder Jens Hollmann, Experte in diesem Gebiet, der vielen vielleicht durch die Führungsakademie der DRG schon bekannt ist. Jens Hollmann ist seit vielen Jahren im Coaching von leitenden ÄrztInnen aktiv, Dozent vieler Führungsschulungen für RadiologInnen, gibt Hilfestellungen zur Überwindung von Dysfunktionalitäten und Schwachstellen im Gesundheitswesen. Im letzten Podcast hatten wir auf den dringend erforderlichen, ja unweigerlichen Wandel von tradierter Führungskultur hin zu einem kooperativen, teamorientierten, gestaltenden und begeisternden Führungsstil hingewiesen. Wird dieser Wandel nicht vollzogen, hat das negative Auswirkungen auf das Gewinnen und Binden von MitarbeiterInnen. Es entstehen Dysfunktionalitäten im Team, PatientInnen leiden darunter, die Arbeitsqualität lässt nach. In dieser Podcast-Folge wollen wir von Jens Hollmann genauer wissen, was denn eine gute Führungskraft ausmacht. Gibt es vielleicht sogar Skills, die ich als Führungskraft brauche?
Das Thema Führung, das beinhaltet ja viele verschiedene Aspekte. Wir haben jetzt ja auch schon mehrere angesprochen und wir werden auch, das machen ja eine ganze Themenserie jetzt zu unterschiedlichen Subthemen der Führung. Da werden wir sicher immer wieder auch näher drauf eingehen. Können Sie uns und unseren Zuhörer und Zuhörerinnen mal so einen ganz groben Überblick geben, um welche Themen es dabei so geht und was genau für Sie eine gute Führungsperson in der heutigen Zeit ausmacht?
Ja, okay, ich fange mal mit dem Gut an, eine gute Führungskraft. Also ich habe sozusagen in der Vorbereitung unseres Gespräches, was natürlich im Moment viele tun werden, ChatGPT bedient. Und
ich auch.
Glaube, die beiden haben es, glaube ich, auch gemacht. Das heißt, es ist ja ein faszinierendes Tool. Wie gesagt, die Ergebnisse wissen wir alle, sind nur in Teilen zu gebrauchen, aber es ist natürlich ein wunderbares Spielzeug im Moment, erstmal ChatGPT zu fragen. Dann kriegt man eine große Anzahl, ich habe erstmal ganz unspezifisch gefragt, sagen Sie mir noch was zu tollen Führungsqualitäten, dann kriege ich so ein paar kurze Antworten. Dann habe ich gesagt, nennen Sie mir noch mal die 20 wichtigsten, dann kriege ich 20 Antworten. Und dann habe ich gesagt, nennen Sie mir noch mal die 50 wichtigsten, habe ich dann auch noch bekommen und danach kamen Ihre Token, sind da gleich alle. Also das heißt, diese normativen Dinge zu sagen, sie sollten so sein, sie sollten das tun und so weiter, die halte ich für wenig zielführend. Weil natürlich wir beschreiben, was eine Idealwelt und ein Idealwert denn sein könnte. Es nützt uns nur wenig, weil wir weder die Menschen noch sozusagen die Situation finden, wo wir mit Idealwelten und mit Idealpersönlichkeiten, wenn es denn überhaupt sowas geben sollte, und die gibt es aus meiner Sicht natürlich nicht, umgehen müssen. Sondern für mich ist eine Frage viel wichtiger. Sind wir in der Lage, bei dem, was wir tun in der Führung, uns und die Wirkung unseres Handelns zu reflektieren. Das heißt also, das, was Führungskräfte eigentlich als letztes als Skill sehen, ist das Thema ihrer Selbstreflexion. Die ist aber Metaskill für alles andere. Also wenn ich meine Gruppe von Radiologinnen und Radiologen zum Beispiel schlecht informiere, so, dann hat das natürlich Konsequenzen. Die Strategie wird nicht mitgetragen. Es gibt schlechte Stimmung, weil man die Dinge irgendwie über den Flurfunk erfährt, was gerade im Klinikum los ist oder andere Dinge passieren. Und das ist soweit erstmal kein Problem, wenn das sprachfähig wird und wenn der, der diese Situation verursacht hat, nämlich die Information nicht gegeben hat, aus welchen Gründen auch immer, das kann ja auch einfach nur eine sozusagen nicht drauf achten gewesen sein, unterstelle ich mal positive Art, dann bedeutet das, wenn ich dann in die Reflexion gehen kann, kann ich das ändern und ich habe Mitarbeiter, die mir diese Reflexion zur Verfügung stehen, zu sagen, liebe Chefin oder lieber Chef, das ist keine gute Idee für uns, weil wenn ich das aber heiden muss, wenn ich das verstecken muss, was ich darüber denke oder ich mich maximal mit meinen Kollegen darüber austausche oder mir das Maul zerreiße, dann kann ein System nicht lernen und dann kann eine Führungspersönlichkeit überhaupt nicht lernen, weil sie im Grunde genommen abgeschnitten ist von den Informationen, die da sind, die das System alle kennt, nur die Führungspersönlichkeit kennt das nicht.
Ist es vielleicht auch genau das, was die gute Führungsperson auszeichnet, den Willen und die Bereitschaft zu lernen?
Das würde ich erstmal grundsätzlich unterstellen und ich würde es sogar noch erweitern, nämlich zu sagen, dass die Organisationseinheit muss den Willen zum Lernen haben. Die Führungspersönlichkeit muss den Raum gestalten, dass Lernen und Fehler nicht vermieden wird, weil man Angst vor Fehlern hat, sondern im Gegenteil, ich als Führungspersönlichkeit gestalte die Abteilung, dass Lernen stattfindet. Und das bedeutet dann eben die Reflexion, was kann ich sanktionieren, wie sanktioniere ich, wie intensiviere ich Dinge, wie incentiviere ich Dinge. Das heißt also, diesen Raum zu gestalten, in dem das alles stattfindet und den zu reflektieren. Wir werden immer Fehler machen. Wir werden bei der Arbeitsdichte, die wir mittlerweile haben, bei der Vielzahl an juristischen Implikationen, kann man eigentlich heute nur noch ein System aus meiner Sicht wirklich in die Zukunft führen, wenn wir schnell lernen, indem wir schnell Fehler uns angucken und dann korrigieren und die nicht verstecken müssen. Und das bedeutet aber, ich brauche Vertrauen. Das bedeutet auch, ich muss mich verletzlich machen können und zwar ohne Angst, dass meine Verletzlichkeit mir zum Nachteil gereicht, sondern zu sagen, ich habe hier einen Fehler gemacht und ich glaube, wir müssen deshalb darüber sprechen, weil ich nicht will, dass noch drei andere diesen Fehler machen. Und wenn ich das natürlich spüre, dass das zu meinem Problem wird, weil ich den als erstes diesen Fehler benenne, dann werden Fehler einfach nicht mehr benannt.
Da sind wir eigentlich schon bei einem extrem interessanten Thema, Stichwort Fehlerkultur, ne, wo wir das jetzt gerade schon so schön besprochen haben. Da würde ich direkt eine andere Frage anschließen, bevor wir nochmal darauf zurückkommen, welche Themen bei Führung so eine Rolle spielen, nicht vergessen. Also hat gute Führung dann nicht auch wirklich Einfluss auf das Wohl unserer PatientInnen? Also wir neigen ja so in der Medizin auch gerne mal dazu, dass wir uns so mit uns selber beschäftigen und uns da so um unser eigenes System drehen. Aber diese Entwicklung einer guten Führungskultur, hat die nicht vor allem auch das große Potenzial, dass sich die Dinge zum Wohle unserer PatientInnen entwickeln? Also was haben die PatientInnen davon, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen? Also Stichwort Fehlerkultur, Sensibilität, Empathie, solche Dinge.
Also da gibt es, das wird Sie vielleicht jetzt ein bisschen überraschen, es sei denn, Sie kennen die Studienlage, sogar evidenzbasierte Aussagen zu. Also der gefühlte Wert ist, und dann komme ich zu dem Evidenzwert, also der gefühlte Wert ist tatsächlich, dass Patienten zum Beispiel sehr gut und sehr schnell merken, was für ein Geist und für eine Kultur ist in der Abteilung. Also das kommt unmittelbar dem Patienten oder der Patientin zugute, weil die natürlich auch beobachten, was da passiert. Und die haben ja häufig gar nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag zu beobachten, wenn die jetzt nicht gerade den ganzen Tag in der Radiologie sind. Aber die haben ja den ganzen Tag zu beobachten, wie geht die Pflege miteinander um? Wie sind die Visiten? Wer hört wem zu? Ja. Wie ist die Tonalität? Wie ist der Ton? Und so weiter und so weiter. Das heißt also, im Grunde genommen ist einmal der Indikator, dass Patienten und Patientinnen extrem schnell realisieren, wer hat in der Abteilung was zu sagen? Wer ist irgendwie der Letzte in der Nahrungskette? Wer kriegt Informationen? Wer kriegt sie nicht? Bei wem verhalte ich mich wie? Das heißt also, das ist so die eine Seite. Das kriegt der Patient und die Patientin sofort mit. Aber die Frage der medizinischen Qualität, und da komme ich jetzt wirklich evidenzbasiert nochmal drauf zurück. Es gibt eine sehr spannende Studie und wenn Sie möchten, würde ich Ihnen die raussuchen und die können wir in die Shownotes hineinpacken. Die ist vielleicht 10 Jahre alt, also älter ist sie, glaube ich, noch nicht. Und zwar über den sogenannten Autoritätsgradienten. Das heißt also, man kann ja auf der einen Seite einen Fachgradienten haben. Das heißt also, der mehr und länger die Disziplin beherrscht, hat vielleicht die letzte Entscheidungsmacht. Ist ja absolut sinnvoll. Also der am meisten gesehen hat, am meisten diese Interventionen gemacht hat, der sollte auch aus meiner Sicht dann ein Interventionsrecht haben, sagen, das machen wir besser so, weil ich habe das schon dreimal gemacht und zweimal ist es so schief gegangen, sollten wir vielleicht besser nicht machen und man tauscht das aus. Das ist so ein Fachgradient, also ein Gradient von unterschiedlicher Facherfahrung. Aber es gibt einen Autoritätsgradienten und der wirkt halt völlig anders. Das heißt, es ist jemand, der viele Jahre im Beruf tätig ist, hat nicht unbedingt die meiste Erfahrung. Oder hat nicht die neueste Studienlage oder nicht die interessanteste im Sinne von beste Intervention, weil er vielleicht 5 Jahre oder 10 Jahre weder auf Kongressen noch in der Fortbildung war. Ich mache jetzt natürlich nur Beispielbilder hier. Und das bedeutet, wenn sich dann jemand, der aber in der Hierarchie weiter oben steht, sich durchsetzt bei Menschen, die aber fachlich weiter sind, dann führt es zu medizinischen Problemen. Das heißt also, der Autoritätsgradient heißt, die Autorität ist wichtiger als der Content und der Inhalt. Und wenn sich das in Organisationen durchsetzt, also wenn sich durchsetzt, dass die, ich sag mal, am meisten sozusagen Auszeichnungen haben von außen, das größte Zimmer mit den meisten Fenstern, heißt es nicht, dass in diesem speziellen Fall das jemand ist mit der meisten fachlichen Expertise und müsste in der Lage sein, eigentlich zu akzeptieren, ich weiß zu diesem Thema sehr viel weniger und das stelle ich auch zur Verfügung und sage, der am meisten in der Expertise hat, soll das entscheiden und nicht ich, weil ich den Hut auf habe und diese Rolle habe und mich über meine Hierarchie und meine Rolle durchsetze.
Also genau das sieht man ja häufig, ne, heutzutage noch. Aber eigentlich ist das ja genau eines der Kernprobleme, also wo wir eben über die Trennung von fachlicher Karriere, Expertenkarriere und Führungskarriere gesprochen haben. Eigentlich müsste ja heutzutage, also ich erinnere mich noch an das Gespräch mit Herrn Wohlgemuth in unserer letzten Podcast-Folge, der auch gesagt hat, er kann ja gar nicht mehr alles wissen. Also wir können ja gar nicht die ganze Breite unseres Fachs mit höchster Expertise alleine mehr abdecken. Das gibt es überhaupt nicht her. Dafür sind wir viel zu subspezialisiert. Ja. Das heißt, ich als Führungskraft, wenn ich den Chefhut oder was auch immer aufhabe, ich muss ja nur dazu in der Lage sein, das anzuerkennen, dass ich eben nicht alles wissen kann und dass es andere gibt, die da viel tiefer drin stecken und denen dann auch den Raum zu bieten, das zu entfalten. Also ich glaube, das ist doch der entscheidende
Punkt. Das ist der entscheidende Punkt, aber dafür braucht es halt Reflexionsfähigkeit und den Willen, auch sich anzugucken, was das eigene Verhalten bewirkt. Und das ist ja manchmal so, wenn man, und ich bin ja selbst viel in Kliniken, weil ich auch vor Ort mit Teams arbeite, zur Strategie oder auch wenn es Konflikte manchmal gibt, dann gibt es Gespräche, die verstummen unter Kollegen, wenn die nächste Ebene reinkommt. Und das ist für mich immer so ein Signal, zu sagen, okay, das ist ja dann nur ein Ausschnitt, den ich sehe, aber es ist für mich immer so ein Element, das ist natürlich nicht eine Aussagekraft über alles, aber ein Element, wo ich so merke, okay, hier werden verschiedene Dinge verschiedenen Menschen gesagt und ich gehe immer davon aus, dass das aus guten Gründen gemacht wird, also aus validen Gründen. Das heißt zu sagen, wenn ich das dem oder der jetzt sage, dann weiß ich, kommt das für mich nicht gut aus, obwohl das, was ich da sehe, also inhaltlich sehe, ja genauso richtig ist, egal welcher Hierarchieebene ich das mitteile. Mhm. Und diese Autoritätsgradienten führen tatsächlich dazu, und diese Studie ist sehr erschreckend, also ich arbeite tatsächlich mit dieser Studie auch in einem dieser Fortbildungsteile, die wir vorhin besprochen haben, und zeigt die, und viele sind wirklich schockiert, wie hoch der Anteil ist, und ich nutze jetzt ein sehr unschönes Wort, des Kadavergehorsams. Also wo Menschen quasi etwas sehen, was eine Bedeutsamkeit haben und sich dreimal überlegen, ob sie es sagen und dem System, der Organisation, der Führungskraft oder der Führungspersönlichkeit zur Verfügung stellen, weil sie Angst oder Befürchtung haben müssen, dass das nicht gut für sie rauskommt, dass sie es überhaupt gesagt haben oder dass sie es in dem Gremium gesagt haben. Da gibt es dann noch verschiedene Abstufungen. Und wenn dieser Autoritätsgradient wirklich stark in dem System ist, dann wird ein System nicht lernen können. Weil wenn da Angst ist, verhindert es nicht bei allen, aber bei sehr vielen wirklich das Thema Lernen. Und die Leute, die gut sind und ich sag mal, die jetzt nicht gerade familiär total fest an dem Ort irgendwie bleiben wollen, die werden auch erkennen, dass sie sich in so einem Rahmen nicht entwickeln können und dann auch nicht entwickeln wollen.
Ja. Das ist doch eigentlich dieses große Thema der psychologischen Sicherheit, oder? Also wenn ich es schaffe, die zu etablieren in meiner Abteilung, dann passiert genau das nämlich nicht, dass sich Leute nicht trauen, den Mund aufzumachen.
Und dieses Konzept von der, was Sie ansprechen, von der Amy Edmondson, das gibt's seit 20 Jahren. Und da wird gerade seit 2 Jahren, das ist so zumindest meine Wahrnehmung, ne, seit 2 Jahren erst in der Medizin überhaupt drüber gesprochen. Also wie gesagt, das ist 20 Jahre alt. Natürlich ist es immer weiterentwickelt worden und ist auch wirklich ein gutes Manual und ein gutes Konzept. Interessant ist, man kann die Kriterien, die Amy Edmondson entwickelt hat, tatsächlich in der eigenen Abteilung mal anlegen und sagen, okay, auf einem Grad von 0 bis 10, und 10 nehmen wir mal davon, gehen wir davon aus, ist so der beste Wert, fühlen wir uns in folgenden Situationen sicher oder in solchen Situationen fühle ich mich frei, die Dinge zu sagen und es ist egal, wer dabei ist, also welche Hierarchie da anwesend ist. Und da kann man sehr schnell sehen, wie die sozusagen die Bewertung dann unterschiedlichster Art auch aussehen. Und wenn das eine Führungspersönlichkeit als Anlass nehmen würde, zu sagen, okay, es ist ein bisschen bitter, sich damit zu konfrontieren im ersten Schritt, aber eigentlich ist es die Bedingung, zu wissen, woran ich bin, um dann auch zu entscheiden, wie es weitergehen soll. Und wenn ich dann quasi dreimal im Jahr den Headhunter anrufen muss, um wieder nachzubesetzen und das hat immer alles nichts mit mir zu tun. Es gibt natürlich Situationen, da kann das so sein. Da muss man sich schon fragen, inwieweit Führung wirklich in der Lage ist. Das kann auch tatsächlich ein Skillthema sein und aber auch willens ist, zu sagen, ja, ich möchte wissen, was in meiner Abteilung passiert und ich möchte Einfluss nehmen, mit euch gemeinsam zu gucken, wenn sich da Muster ergeben haben, die nicht vorteilhaft sind, diese Muster auch zu korrigieren.
In dem Zusammenhang vielleicht, wir haben ja jetzt sehr viel über Hierarchie gesprochen. Warum sollten sich MedizinerInnen und RadiologInnen unabhängig von ihrer Hierarchiestufe ihrer Meinung denn vielleicht mit dem Thema Führung sowieso beschäftigen und auch an sich als Führungsperson arbeiten? Was hat man vielleicht auch selbst davon? Also im Hinblick zum Beispiel auf die Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, ist gut, dass Sie das sozusagen wirklich damit reinsetzen. Also ich weiß tatsächlich von vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sagen tatsächlich, ich habe viel für mich gelernt und nicht nur für den Job. Also wir sind in diesem Kontext der Ausbildung tatsächlich ganz viel in Peer Groups. Das heißt also, ich gebe Impulse rein, ich zeige Studienlagen, wir diskutieren Sachen miteinander, wir probieren auch Sachen aus. Aber oft ist auch der Kommentar, das war alles prima und was für mich total bedeutsam war, das Feedback der Kolleginnen und Kollegen, weil es zu meiner, und das Wort will ich gerne wiederholen, was Sie gesagt haben, Frau Wichtmann, das Thema, es hat auch zu meiner Persönlichkeitsentwicklung beigetragen. Ich bin an einer Stelle reifer geworden. Ich habe mehr von mir gesehen, als ich vorher gesehen habe. Und ich habe mehr von meiner Haltung erfahren durch die Reflexion, entweder durch meine Person oder durch die Peer Group, die da war. Aber genau das ist, glaube ich, der Punkt, den auch quasi die Entscheidung ein Stück mit reinbringt, dass es Menschen gibt, die genau das nicht wollen. Also die sich entscheiden. Und das ist natürlich jetzt sehr willkürlich, so nach dem Motto, ich bin 40 und ich bin fertig mit meiner Entwicklung. Ne? Und das in einer aber sehr volatilen Welt, in einer sehr wahrscheinlich sich verändern Medizin und auch wahrscheinlich insbesondere Radiologie, zu sagen, ich habe jetzt noch 20 Jahre vor mir, ich bin vielleicht Anfang oder Mitte 40, ist natürlich sehr problematisch, weil ich natürlich auch mit Mitarbeitern quasi in die nächsten Jahre gehe, wenn ich so eine Rolle habe, eben die auch andere sein werden. Also das, was heute beispielsweise zu Diversity in einer Abteilung eingefordert ist, ja, da hätten Sie vor 20 Jahren, wenn Sie das gesagt hätten oder das thematisiert hätten, hätten Sie ein Problem gehabt. Wären Sie entweder gar nicht mehr da oder es hätte großes Theater gegeben. Und ich kann mich gut noch daran erinnern, als die ersten Ärzte Erziehungsurlaub genommen haben. Da gab es Kommentare, wenn Sie das wirklich machen, muss ich mich von Ihnen trennen, weil dann würden die anderen das ja auch wollen.
Und die gibt es immer noch, solche Kommentare.
Ich hoffe, dass sich das organisch löst. Ne? Also und manche sind davon natürlich auch nicht gekoppelt mit Alter. Das möchte ich auch deutlich sagen, weil wenn wir jetzt schon gerade das Thema Diversity ein bisschen im Blick haben, ich unterscheide nicht alt oder jung, weil sonst haben wir dieses Thema der Altersdiskriminierung, sondern ich unterscheide die, die noch Neuroplastizität haben und die, die nicht mehr mit Neuroplastizität verbunden sind. Und das heißt, ich erlebe...
Man kann ja auch alt im Kopf sein, obwohl man biologisch gar nicht so alt ist.
Manche altern sogar vor. Also die sind sozusagen schon vorgealtert. Na, also mal ganz ernsthaft, ich will genau dieses Altersthema nicht hin, aber ich will dieses Thema von Beweglichkeit nehmen. Also kann ich erkennen, dass ich 10 Jahre was gemacht habe und es war vielleicht sogar wirklich 10 Jahre okay oder sogar gut. Und jetzt hat sich der Kontext verändert. So, und wenn der Kontext sich verändert, ist es eine Herausforderung für mich logischerweise. Und dann ist die Frage, versuche ich meine Umwelt stabil zu halten, indem ich meine Werkzeuge, meine Haltung, meinen Weg einfach immer weitergehe und im Grunde genommen immer weniger merke, dass es überhaupt mit dem ich da im Kontext stehe, immer weniger zu tun hat und vor allen Dingen immer weniger wirkungsvoll ist. Und wenn es weniger wirkungsvoll ist, kann es passieren, dass ich dann immer auf die Hierarchie poche, weil ich eigentlich keine Argumente mehr habe. Also keine guten, keine validen Instrumente. Ja. Und dann sage ich, ja, mach mal, weil ich hier was zu sagen habe. Und das wird natürlich von jüngeren Ärzten und Ärztinnen aus meiner Sicht immer weniger akzeptiert. Manchmal gibt es keine Wahl, manchmal hat man vielleicht, also eine Wahl hat man immer, aber manchmal ist die Wahl etwas kleiner. Und da, glaube ich, ist es extrem wichtig, das zu reflektieren, zu sagen, ja, das war lange gut, das war auch etwas, was okay war und jetzt ist es halt anders, weil die Welt eine andere ist.
Das ist ein wunderbarer Abschluss für das Thema Führungsqualitäten. Diese von Ihnen eingeforderte Reflexion des eigenen Handelns, das Annehmen von neuen Herausforderungen, offen und beweglich zu sein für veränderte Kontexte statt Beharrungsvermögen und Pochen von Hierarchie, führt uns zur nächsten Podcast-Folge dieses Themas. In der nächsten Folge werden wir uns fragen, wie schaffen Führungskräfte in einer bunten, sich ständig verändernden Welt einen Mehrwert aus einem diversen Team? An dieser Stelle möchten wir euch gerne wieder einladen, eure Erfahrungen einzubringen. Wie sieht es bei euch im Team aus? Habt ihr Vorstellungen, Vorschläge zur Umsetzung in eurem Alltagsablauf in der Radiologie? Wir freuen uns über jeden Beitrag von euch. Schreibt uns an diversity@drg.de.